Herzlich willkommen zu Aktien-News. Hier reden wir jeden Montag über die aktuellen Finanzthemen, die die Welt bewegen. Gleich geht's los nach unserem Disclaimer. Heute ist Montag, der 11. Juli und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Und die vergangene Woche war ja mal wieder eine positive seit langer Zeit, muss man ja sagen. Und der DAX ist sogar besser gelaufen als der Dow Jones. Das erlebt man auch oft nicht. Aber jetzt in den nächsten Wochen wird es sehr interessant. Das beginnt schon in der kommenden Woche. Und das werden wir jetzt genauer beobachten. Nochmal kurz zum vergangenen Freitag. Wir hatten ja da US-Wirtschaftsdaten, die Kurse mit bewegt haben. Und zwar ging es darum, dass deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen wurden, als es erwartet war. Es wird immer außerhalb der Landwirtschaft gerechnet, sind 372.000 Stellen hinzugekommen. Das teilte jedenfalls das US-Arbeitsministerium mit. Analysten haben mit viel weniger gerechnet. Die Arbeitslosenquote stagniert, wie erwartet, bei 3,6% und alles Richtung 3,6-3,5% wird eigentlich als Vollbeschäftigung deklariert in der Wirtschaftswissenschaft. Und da sieht man, es gibt genug Jobs, es gibt genug Arbeit, das heißt, die Wirtschaft sollte eigentlich stark sein. Das Lohnwachstum schwächte sich nicht so stark wie von der Börse gehofft. Es ist sogar ein bisschen gestiegen, muss man sagen, also die Löhne steigen weiter. Das spricht eben nicht für eine Rezession oder eine Depression, besser gesagt, also den schlimmsten Fall, sondern eher für eine weiter anhaltend starkende Inflation. Aber bis jetzt gibt es immer noch genug Abnehmer von Produkten. Die Nachfrage ist scheinbar stabil und somit kann man auch mehr Arbeitnehmer einstellen. Was kommt darauf aber? Das könnte halt eben sein, dass es eben auch höhere Zweitrundeneffekte entstehen könnten, also auch besonders von Gewerkschaften. Ein Lohnwachstum auf diesem anhaltenden hohen Niveau setzt besonders eben wieder die Notenbank ganz stark unter Druck. Deswegen kann man es sehr schwer auch begründen, jetzt die Zinsen nicht weiter und zwar massiv zu straffen, weil wir haben die Inflation, aber die USA hat eine stabile Wirtschaft scheinbar. Sie müssen also immer weiter von der Geldpolitik, vom Gaspedal gehen. Das machen sie ja schon, die Fed zum ersten Mal seit Monaten jetzt auch die Bilanz reduziert hat. Die Zinsen werden auch steigen. Die Frage ist, ob es um 50 Basispunkte oder 75 Basispunkte fallen wird. Also das wird sehr interessant. Es gibt ja so ein Tool, das heißt FedWatch Tool, der Terminbörse der CME. Und da wird immer die Wahrscheinlichkeit geguckt, wie es bei den größeren Zinserhöhungen aussieht. Momentan liegt die Wahrscheinlichkeit bei 93%, das ist immer sehr volatil, aber es wird bereits ausgegangen, also von den Marktteilnehmern, dass wir hier eine Zinserhöhung deutlich ersehen werden, wahrscheinlich eben sogar 75 Basispunkte und nicht nur 50. Das war aber jetzt nicht mehr so interessant für die Märkte, die haben das gut hingenommen, weil es wurde auch teilweise erwartet. Wir haben ein kräftiges Kursplus, wie gesagt, im DAX gesehen, muss man sagen, sogar mit 1,3% höher als die US-Börsen. Und das liegt auch besonders an den sehr schwachen Euro. Das ist auch ein Thema, über was wir natürlich sprechen müssen. Denn der Euro war zeitweise unter 1,01 US-Dollar. Wir sind also ganz nah an der Parität. Das ist der niedrigste Stand seit 20 Jahren. Und da müssen wir natürlich weiter drauf eingehen. Man freut sich vielleicht auch, sein Depot ist sogar stärker gestiegen als der Markt, hat den Markt outperformed und so weiter und so fort. Das liegt aber daran, dass viele Anleger US-Aktien haben. Auch der ETF, ein MSCI World, der großteils aus US-Werten zu 70% besteht. Und es ist so, die sind US-Dollar notiert. Das Depot wird immer in Euro notiert. Man sieht ja immer eine Euro-Bilanz, wie hoch sein Depot zum Beispiel steht. Und das stärkt dann sein Depot, weil der Euro dazu zum US-Dollar gesehen hier schwächer wird und damit steigt der Wert des Depots, was aber das für die Kaufkraft heißt im Ausland zum Beispiel, in Amerika, aber auch in anderen Ländern, das ist eben eine andere Frage und deswegen müssen wir auch mal über die vielleicht Weichwährung Euro reden. Also dass der Eurokurs so stark ins Rutschen geraten ist, das haben viele Experten Anfang des Jahres nicht erwartet, aber viele haben ja auch ganz andere Ereignisse nicht erwarten können, das muss man ja dazu sagen. Aber wir kommen zur Parität, vielleicht sogar nicht mal Parität zum US-Dollar, sondern sogar weniger wert als der US-Dollar. Gab es das schon mal? Ja, das gab es und zwar etwa 2001, 2000 rum. Da war Europa noch um einiges schwächer, aber es gab auch schon mal einen Euro, der 1,5 zum Dollar war. Und da konnte man sehr schön Urlaub machen in den USA, das ist aber schon viele, viele Jahrzehnte her. Das muss man sagen. Wohlstandsverlust auf zwei Ebenen, das ist immer das große Thema. Der Euro ist ja auch sehr umstritten. dass Euro und Dollar also fast gleich aufliegen, hat es jedenfalls eben seit einer langen Zeit, 20 Jahre, sogar länger jetzt, wenn er noch weiterfällt, nicht gegeben. Hauptgrund wird für diese Euro-Schwäche eindeutig das Risiko einer Gaskrise angesehen. Wenn Europa das Gas ausgeht, dann wäre das sehr schlecht für die europäische Konjunktur, also für die Wirtschaft. Das allein schon negativ für den Euro auf jeden Fall. Das kann man, muss man mit anführen, sollte man nicht negieren. Aber es liegt auch daran, wir haben eine große Inflation, wir haben deutliche Preissteigerungen, genau wie in Amerika. Und was machen wir oder was können wir scheinbar nicht machen? Wir können nicht die Zinsen anheben. Jedenfalls nicht so stark. Also 25 Basispunkte soll ja kommen. Und womöglich auch 50 Basispunkte. Aber Amerika steht ja schon bei 1,75 bis 2%. Und jetzt bald gehen Richtung 3% Leitzinsen von der Fed. Das wird es in Europa sehr wahrscheinlich nicht geben. Und das ist nicht absehbar, weil wir einfach eine ganz andere Zusammensetzung haben. Besonders die Belastung der Südländer, wie weit wir diese Zinsen überhaupt anheben können. Und das ist auch kein guter Grund für eine Währung. Leute flüchten momentan aus Kapitalmärkten immer noch, auch wenn die Börsen sich jetzt teilweise ein wenig erholt haben, und suchen sich immer die Leitwährung, die stärkste Währung, die ist am sichersten. Es gibt sogar Zinsen drauf. Natürlich ist das negativer Zins, weil die Inflation viel zu hoch ist. Aber was wird man eher kaufen? Ein Euro mit den ganzen Risiken natürlich auch mit Russland und der Ukraine. Oder lieber ein US-Dollar, wo es sogar kleine Zinsen drauf gibt. Da weiß man doch, wo es hingeht. Also auch, wenn es viel gesagt wird, was gibt es denn für eine andere Weltwährung momentan? Also der Euro ist es jedenfalls nicht. Und auch nicht die chinesische Währung. Das sollte man auch nicht denken, als wäre das jetzt eine Alternative für die internationalen Finanzmärkte. Also bleibt eigentlich nur der US-Dollar. Wohlstandsverlust, das ist immer die Frage. Vielleicht ist sogar eine schwache Währung ganz gut für die Exporte. Das kann man ja sagen, ansässige Unternehmen mit starkem US-Geschäft besonders, in der Regel eine gute Nachricht, das stimmt auch so. Deutsche Autobauer können ihre Produkte so günstiger an amerikanische Kunden verkaufen, denn die müssen ja für ein Produkt in Euro jetzt weniger Geld hinlegen und kaufen dann mehr. Anders sieht es aber für Verbraucher auch aus, natürlich, das ist wichtig. In Zeiten von hohen Energiepreisen, in wo wird Energie gehandelt und auch Rohstoffe, Gold, Kupfer, Silber, alles mögliche, seltene Erden, aber eben auch Öl und Gas, das ist US-Dollar notiert. Alle Rohstoffe der Welt sind US-Dollar notiert, werden auch darüber verkauft großteils. Es gibt immer einzelne Ausnahmen, wo auch teilweise andere Währungen genutzt werden. Aber US-Dollar ist wirklich zu einer überwiegenden Mehrheit die Währung für alle Rohstoff-Terminkontrakte einfach. Und das ist auch dann wieder für die Wirtschaft sehr schlecht. Das ist kein gutes Zeugnis, auch für die Politik der EZB. Das muss man ganz klar sagen. Europa allgemein findet derzeit wenig Vertrauen an den Märkten und es gibt wenige Gründe, eigentlich hier stark zu investieren. Im Augenblick sind auf jeden Fall die Sorgenkinder auf weltweit die Aktienmärkte in Europa, weil in China geht es schon ein bisschen besser voran in Asien und hier sieht es wirklich nicht gut aus. Die EZB ist eben in einer Zwickmühle, das muss man ganz klar sagen. Wie kann man diesen Euro-Kurs wieder steigern oder auf jeden Fall erstmal stabilisieren? Wenn man sich den Kurs mal anguckt, ist es wirklich ein starker Zerfall einfach. Eine Möglichkeit wäre es eben, die Leitzinsen energisch zu erhöhen. Das ist, wie gesagt, unwahrscheinlich, weil die EZB jetzt auch die Zinsen eben erhöhen, wobei wir eine schwache Wirtschaft haben, Probleme haben und vielen Ebenen könnte ein Teil des Geldes eben zurückfließen und den Euro auch stärken. Das wird aber nicht passieren, da eben die Konjunktur so stark angeschlagen ist, besonders auch in Deutschland ja momentan große Probleme entstehen könnten und auch schon entstehen durch die Energiepreise, aber auch wenn das Gas wegfällt, also hier ein Exkurs dazu. Umgekehrt muss man jetzt immer bedenken, US-amerikanische Unternehmen zum Beispiel, besonders internationale Großkonzerne, wie zum Beispiel Microsoft, aber auch Amazon, die ein relativ großes Geschäft hier haben, auch Apple und Co., aber besonders Microsoft ist hier noch so ein Beispiel, die haben ja schon eine Umsatzwarnung gemacht, vor Wochen ist es schon her, und zwar aufgrund der Devisenänderung, weil der Euro so schwach geworden ist, die verkaufen ihre Produkte hier und das wird ein großer Einschlag auch auf die amerikanischen Märkte haben, die in Europa einen großen Absatzmarkt haben. Sollte man nicht nur schätzen, das werden wir bald wieder in den Quartalszahlen sehen, dazu nachher mehr. Also das ist ganz wichtig zu bedenken, dass es auch eine Belastung ist für US-Unternehmen, die international stark tätig sind, besonders in Europa. Wir hatten ja noch die Woche, dass Uniper jetzt nach dem Staat ruft, also in Finanzschwierigkeiten geraten ist. Uniper ist einer der größten, das größte Gasunternehmen, muss man sagen, was wir hier in Deutschland haben, auch mit in Europa. Und sie können diese Preise einfach nicht mehr bewältigen, muss man sagen. Die Weiterreichung ist eben auch extrem schwierig, weil sie teilweise langlaufende Verträge haben. Und das ist erst der Anfang. Wir haben letzte Woche schon drüber geredet, Uniper, RWE, EnBW und E.ON, das sind die größten, auch die teilweise börsennotierten Konzerne, die auch ein großes Gasgeschäft haben. Wo lief es gut? Mal etwas Gutes, auf jeden Fall bei Porsche und bei VW-Vorzüge am vergangenen Freitag. Das muss man sagen, denn scheinbar geht es immer weiter Richtung Börsengang der Porsche AG. Ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg jedenfalls zufolge hat VW weitere Banken für den Börsengang der Sportwagentochter auch ausgewählt. Der IPO-Prozess könnte also schon im September eingeleitet werden und auch die Erstnotiz dann im Oktober erfolgen. Also kann man dann, wenn man sich das Auto nicht kaufen kann, eines Porsches, dann vielleicht doch ein paar Aktien davon. Das ist also hier mal eine gute Nachricht, dass die Welt nicht untergeht. Sonst, Airbus hat ein paar Zahlen gezeigt über ihre Auslieferungen, die waren sogar ganz gut, muss man sagen, auch durch den ganzen Flugchaos ist das natürlich nicht so wichtig. Aber Eurowings hat schon gesagt, ich muss die Preise stark erhöhen, Lufthansa ja auch. Und trotzdem haben sie noch Riesenprobleme, überhaupt die Nachfrage zu bedienen. Das ist natürlich auch wichtig zu nennen. Dann ein Thema, was natürlich dann am vergangenen Freitagabend, Samstagmorgen reingekommen ist, ist Elon Musk und Twitter. Da müssen wir auch drüber kurz reden, natürlich. Denn Elon Musk, wer ist das? Wir kennen ihn eigentlich alle. Das ist der CEO, also der Chief Executive Officer von Tesla und auch noch von weiteren Firmen, wie zum Beispiel SpaceX. Und der reichste Mensch der Welt, momentan jedenfalls noch. Mal gucken, wie es weitergeht. Und er sagte dann am späten Freitagabend, dass er seinen 44 Milliarden Dollar Deal zum Kauf von Twitter aufgegeben hat, gekündigt hat, weil das Social Media Unternehmen mehrere Vertragsverletzungen begangen habe. Das sollte nicht der Fall sein, werden die Richter entscheiden müssen. Und sie haben gegen Bestimmungen des Fusionsvertrags verstoßen. Das ist die Begründung. Daraufhin hat der Vorsitzende von Twitter, das ist Brad Taylor, geantwortet und sagte hier in einem Blog, dass der Vorstand plane, rechtliche Schritte einzuleiten, um eben diese Fusionsvereinbarung auch durchzusetzen. Und da wird es also vor Gericht enden. Er sagte, der Twitter-Vorstand hat sich verpflichtet, die Transaktion zu dem mit Mr. Musk vereinbarten Preis, diesen 44 Milliarden Dollar, und den vereinbarten Bedingungen abzuschließen. Und das muss er auch tun, weil das ja im Interesse der Aktionäre ist. Wo steht die Twitter-Aktie? Momentan bei 28 Milliarden Dollar. Sie wird wahrscheinlich die nächsten Wochen, Monate weiter unter Druck geraten durch die allgemeine Marktlage. Und auch sonst hatte Twitter es ja relativ schwer, immer weiteres Kundenwachstum. Aber die Monetarisierung, die Margen waren von Twitter historisch immer relativ schlecht im Vergleich zum Beispiel zu Meta oder also Facebook, wenn man es damit vergleichen möchte. Das war immer sehr schwierig bei Twitter, und das wird also eine Rechtsschlacht werden. Und das ist natürlich interessant, es gab ja diesen 1 Milliarde Vertragsbruchsklausel, das heißt, wenn einer vom Vertrag zurücktritt, muss er einfach 1 Milliarde Vertragsstrafe zahlen und dann ist gut. Das ist hier so wahrscheinlich auch nicht mehr der Fall, das wird das Gericht entscheiden, reicht 1 Milliarde, die Milliarde wird Elon Musk wahrscheinlich sehr gerne bezahlen, weil das relativ wenig ist im Vergleich zu einem originären Schadensersatz. Ein Schadensersatz wird eigentlich so berechnet zwischen den derzeitigen Wert. Nehmen wir an, Twitter wird die nächsten Wochen, denke ich mal, nicht mehr 28 Milliarden wert sein, vielleicht eher so 20 Milliarden und der vereinbarten Kaufsumme. Das sind also 44 Milliarden. Das könnte also die Differenz der Schaden sein. Das wären 24 Milliarden Dollar für nichts. Ja, nur als Schaden für die Firma. Und deswegen wird Twitter da wirklich verbissen und kämpfen. Es könnte sehr lange sich hinziehen. Das wird wirklich interessant werden. Das wird auch wieder viele Augen betrachten, aber es ist ein Nebenschauplatz. Die Tesla-Aktie hat gut reagiert, das muss man ganz klar sagen. Wieso? Weil die Leute waren schon besorgt, wie kann Elon Musk diese Übernahme überhaupt stemmen? Natürlich durch viele Kredite, durch Beleihung seiner Aktien. Da gibt es aber immer ein Margin-Call-Risiko natürlich auch und teilweise auch großen Verkauf von Tesla-Aktien. Das ist nicht gut für das Unternehmen. Der Chef ist im Kopf mit anderen Unternehmen beschäftigt, nicht mit Tesla oder mit SpaceX und anderen Sachen. Das ist alles nicht gut für Tesla gewesen. Das ist eigentlich so hier ganz erklärbar, warum diese Aktie auch wieder steigt. Werden wir sehen, sollte Elon Musk zum Schadenersatz verklagt werden, in diesen Summen, was ich gerade gesagt habe, was möglich wäre rechtlich. Das wird das Gericht entscheiden, diese 24 Milliarden Dollar. Da muss er auf jeden Fall Aktien verkaufen oder einen Megakredit mit einer extrem hohen Beleihungsgrenze für die Tesla-Aktie machen. Das werden wir also auch hier weiter verfolgen, aber es ist natürlich auch ein bisschen Gossip. Was gab es dann noch für interessante Nachrichten? Und zwar gab es einen Stresstest. In den USA wurde dieser ja vor ein paar Wochen sehr gut bestanden. Aber die EZB macht auch Stresstests für seine europäischen Banken, und zwar einen Klimastresstest. Das gibt es auch, und da sind die Banken durchgefallen. Die größten Geldhäuser in der Eurozone haben die Risiken, die vom Klimawandel ausgehen, noch nicht voll im Griff, sagt jedenfalls hier die EZB. Das zeigt eben dieser erste, das war jetzt wirklich der Prototyp, Klimastresstest der zuständigen Bankenaufsicht. Die Geldhäuser der Eurozone tappten also noch weitgehend im Dunkeln, welche Risiken die Klimawandel mit sich bringen kann. Das sagt jedenfalls die EZB. Und die vergleicht das Ganze mit einer Autofahrt. Man kann nicht im Dunkeln ohne Licht fahren. Die Banken brauchen bessere Daten zu Klimarisiken. Das ist natürlich die Frage, wie weit man das alles wirklich, eine Prognose, die wirklich zuverlässig ist, erstellen kann. Das ist sehr schwierig. Die EZB sagt jedenfalls, es sind Milliardenrisiken vorhanden einfach und die bräuchten eine höhere Priorität. Also auch der Bankensektor auch in Europa extrem unattraktiv in vielen Bereichen. Viele haben ja darauf gehofft, okay, wir sehen ja steigende Zinsen, vielleicht können die Banken jetzt wieder ganz interessant werden, wieder ein paar Geld verdienen, Deutsche Bank hat eine Dividende angekündigt und so weiter und so fort. Das sah alles gut aus, aber diese weitere Regulierung, was ja gar nicht mal der EZB eigentlich das Thema sein sollte, aber die immer weiter ihre Kompetenzen erweitern wollen, auch Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit, was ja alles gute Themen sind, aber es ist die Frage, ob das wirklich die Bankenaufsicht und die EZB hier wirklich, ob das deren Thema ist. Deren Thema ist Preisstabilität und nicht mehr. Dass in der Fed jetzt noch die Arbeitslosigkeit dazugekommen ist, war damals ja schon relativ umstritten. Und die EZB will jetzt ihre Kompetenzen erweitern. Da kann man natürlich auch fragen, ob das so legitimiert ist. Da müssen sich die Mitgliedstaaten ja drauf verständigen und ob das so in den Verträgen geregelt ist. Gucken wir mal, was die Woche auf uns zukommt, denn die Woche wird auch interessant. Ich habe ein paar Termine rausgesucht. Und zwar gibt es schon langsam interessante Quartalszahlen. Wir öffnen nämlich die Quartalssaison und das wird jetzt die nächsten Wochen auf jeden Fall die Kurse bewegen. Von Einzelaktien, aber auch von Sektoren. Und dann haben wir noch wichtige Wirtschaftsdaten und auch wieder, es ist Zeit für Inflationsdaten. So schnell geht es wieder ein Monat rum. Fangen wir erstmal an. Am Dienstag fängt Pepsi an. Alle kennen Pepsi, einer der größten Nahrungsmittelkonzerne der Welt. Die veröffentlichen Dienstag schon die Zahlen, die haben ein bisschen abgeschoben, die sind ein bisschen aus der Reihe getanzt, Pepsi, und machen Dienstag ihre Zahlen schon vor den ganzen anderen alleine. Das ist immer ein Indikator, wie gut Pepsi abschneiden wird, kann man auch rechnen, dass Coca-Cola und andere große Nestlé auch in diese Richtung etwa abschneiden, wenn es um Wachstum geht, wenn es darum geht, wie gut sie die Preise umlegen können, wie die Lagerbestände aussehen. Da wird also Pepsi Auskunft geben in seinen Quartalszahlen. Wir haben ja gesehen, Walmart zum Beispiel, letzte Quartalszahlen extrem eingebrochen. Sie haben zu hohe Lagerbestände. Sie haben sich da verkalkuliert. Die Löhne steigen und so weiter und so fort. Das ist natürlich was anderes. Das ist Retail-Geschäft. Pepsi ist ja ganz anders aufgestellt als Nahrungsmittelkonzern. Ganz interessant auch mit vielen weiteren Produkten. SodaStream gehört damit dazu. Viele interessante Tochterunternehmen. Pepsi finde ich persönlich auch immer interessanter als Coca-Cola in vielen Bereichen. Aber wir werden sehen, was sie am Dienstag für Zahlen berichten werden. Dann kommt am Dienstag, wenn es um Wirtschaftsdaten geht, der ZEW-Index. Da werden wir jetzt sehen, wie momentan die Unternehmen im Juli ihre Lage sehen. Also einfach, das ist wie eine Umfrage von ganz vielen Managern, Unternehmensführern und so weiter und so fort. Wie blicken sie in die Zukunft? Was sind Themen, die sie gerade beschäftigen? Und der wird wahrscheinlich auch eher schlecht ausfallen. Das werden wir sehen. Dann am Mittwoch gibt es Zahlen von Delta Air, die kann man vielleicht vergleichen mit anderen Airlines, wenn man dort investiert ist, kann man sich die vielleicht ganz angucken, also wirklich nur ein kleiner Nebenwert und Airlines sind sowieso sehr uninteressant in vielen Bereichen, wüsste ich nicht, warum man da investieren sollte. Dann am Mittwoch, was viel wichtiger ist und was die Märkte auf jeden Fall bewegen wird, ist der amerikanische CPI-Index, Consumer Price Index, also Inflation, wie sieht es momentan dort aus, Consumerpreise. Consumer sind so wichtig, sie stellen etwa 70% der US-Wirtschaft, ist einfach konsumergetriebene Wirtschaft im Binnenmarkt, also innerhalb von Amerika, also gar nicht irgendwie international aufgestellt. Und sollte dieser weiter steigen, das ist wieder ein Grund, dass die Fed die Zinsen stärker anheben würden, dann würde der Markt auch reagieren. Es könnten auch fallen, das wäre gut. Wir sehen schon langsam, dass es eigentlich die Inflation jedenfalls nicht mehr so exponentiell wächst, sondern eigentlich auf so ein Plateau gekommen ist. Werden wir sehen, ob diese Annahme richtig ist. Dann am Mittwoch gibt es noch die Öllagerbestände von Amerika, die sollten sehr niedrig sein. Amerika produziert immer mehr Öl, sie werden jetzt wieder energieunabhängig, auch wenn Joe Biden ja Pipeline-Projekte und andere Sachen begrenzen wollte, aber die Fracking-Industrie boomt einfach in den anderen Bereichen, auch die Gasindustrie ja deswegen. weil das Gas jetzt so teuer ist, dass es wieder lohnt, Förderungen zu betreiben. In Europa fördert man das nicht, weil das Gas und Atom ja als in der Taxonomie als grüne Energien gelabelt, was ja auch sehr kurios ist. Bei Atom kann man ja auf jeden Fall noch das begründen, weil kein CO2 ausgestoßen wird, emittiert wird in den Bereichen durch die Herstellung. Aber Gas, das muss man natürlich auch erstmal verstehen. Das ist Amerika jetzt nicht das Thema und dort laufen die Produktionen sehr gut, die Energieabhängigkeit niedriger und deswegen ist auch der Gaspreis einfach extrem niedriger, weil sie eben auch nicht diese Abhängigkeit haben. Von Russland haben sie ja viel niedrigere Energiekosten, wieder ein Grund, warum Amerika, die Industrie Amerika auch interessanter ist als Europa momentan auch als Anleger. Donnerstag geht es dann los mit den Quartalszahlen. JP Morgan berichtet, TSMC, also Taiwan Semiconductor und Morgan Stanley, also wirklich und noch ein paar weitere kleinere Werte. Das sind so diese drei Großschiffe. JP Morgan und Morgan Stanley, Investment Banking, Banken sind eigentlich der Indikator, wie läuft momentan die Konjunktur, wie läuft die Wirtschaft. Da die Zahlen werden nicht so gut ausfallen, das wird aber schon erwartet, ist ja ganz klar. Es gibt keine IPOs, Investmentnachfrage ist gering, es gibt steigende Zinsen, da kann die Banken auf jeden Fall wieder mehr Geld einnehmen. Aber das sind ja auch große, Amerika haben die so große Investment-Geschäftsteile und die haben richtig viel Geld gebracht 2020, 2021. Da wurde richtig viel Geld gemacht durch die IPOs, durch Beratungen von neuen börsennotierten Unternehmen, Unternehmensgründungen, Merchant Acquisition, also M&A. Das wird wahrscheinlich jetzt weniger geworden sein, wo langsam auch M&A wieder anfängt, aber nicht zu diesen Preisen. Das werden wir als Indikator sein, der wird auf jeden Fall S&P 500 bewegen. Wir wissen ja, dass Finanzwerte nicht im Nasdaq gelistet sind. Also Nasdaq hat ja keine Finanzwerte, also JP Morgan, Morgan Stanley wird besonders den Dow Jones und den S&P 500 bewegen, sollte es da größere Ausschläge nach oben oder nach unten geben. TSMC, einfach der größte Chiphersteller der Welt, der wird also das Ganze von Intel bis Nvidia, diese Werte und AMD auf jeden Fall mit bewegen. Donnerstag geht es noch weiter, kommt es also knüppelhart. Dann haben wir noch die Arbeitslosenzahlen von Amerika, also wie viele Leute Arbeitslosenhilfe besser gesagt beantragen. Dann gibt es noch noch einen Index, Preiswerte, Inflationsindex, Monat über Monat vom Juni, den PPI, das wird interessant werden. Dann haben wir noch von China Daten, vom Bruttoinlandsprodukt, Year over Year, also Jahr zu Jahr, im zweiten Quartal, wie es dort aussehen wird, eher schlecht, wir hatten ja die Corona-Lockdowns, aber es ist ja sehr umstritten, ob die Daten wirklich valide sind, die aus China kommen, wenn es um ihre Wirtschaftsdaten geht und auch die Industrieproduktionsdaten für den Juni kommen aus China. Das könnte ein Indikator sein, der auf jeden Fall auch chinesische Aktien wie Alibaba, Tencent und Co. bewegen wird. Dann am Freitag geht es noch weiter mit weiteren Banken, Wells Fargo, Citigroup. Die werden wahrscheinlich einen Teil schon dann am Donnerstag mitgenommen haben von den Kursbewegungen, weil sie einfach zum gleichen Sektor, Bankensektor im gleichen Amerika, im gleichen Sektor einfach gehören. Dann BlackRock und State Street wird interessant, die ja auch ein großes Geschäft haben, nicht nur in Beratung, sondern besonders als Indexanbieter, 4 mit iShares zum Beispiel, mit BlackRock ETF. Die Summen sollten ja niedriger sein, die sie verwalten. Es ist ja schon gesunken, sollte noch weiter gesunken sein und dadurch auch die Einnahmen. Also ist ja klar, wenn ein ETF, man hat 100.000 Euro, der haben wir jetzt momentan 20% verloren, ist noch 80.000 Euro wert. Man zahlt darauf durch, man hat einen MSCI World ETF 0,2% und ist ja klar, dass da BlackRock ganz klar relativ viel Geld auch verloren geht in diesen Bereichen, die davor sonst bestand, wird aber auch schon erwartet. Werden wir sehen, wie es dort weitergeht und ob sie die Dividende irgendwas dort ankündigen können. Das wird interessant werden. United Health kennt vielleicht viele gar nicht, ist aber einer der größten Unternehmen der Welt, United Health. Auch in den Top 10 im MSCI World vertreten zum Beispiel, sollte man sich mal angucken. Ist im Gesundheitssektor angelegter, ist mehr ein großer Versicherungsbetrieb, Gesundheitsversicherung, aber noch viel weiter ausgebaut. United Health, also eines der wirklich der Dickschiffe, Top 10 der größten Unternehmen der Welt, jedenfalls die börsennotiert sind und das sollte man mit beachten. Dann am Freitag gibt es dann noch Consumer-Daten, Retail Sales und Core Retail Sales, also geht es darum, kaufen die Consumer wieder, kaufen sie mehr, kaufen sie weniger, wie sieht es aus? Wenn die Consumer in guter Laune sind, das wäre wieder ein gutes Zeichen für eine stabile Wirtschaft. Sollten diese Zahlen schlecht ausfallen am Freitag, könnte man wieder sagen, okay, die Wirtschaft sinkt langsam wieder. Wir haben eine Konjunktur, die langsam ins Strudeln gerät. Das wäre ein Grund, dass die Fed eben die Zinsen nicht so stark anheben wird. Wir merken also, die Märkte werden einfach von diesen hin und her getrieben und von den Auslegungen an die Börsen, was immer sehr volatil sein kann. Aber davon halten wir uns ja nicht ab. Man bleibt weiter immer investiert. Man kann natürlich immer diversifizieren, sollte man auch, und auch nachdenken, was man tut. Und jetzt hat man aber alle großen Themen auf dem Zettel. Das war's mit der heutigen Folge von Aktiennews. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt investiert und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Jonas.